Herzlich willkommen hier bei Runde 5, dem MMA-Podcast, wie immer mit mir und Matthias Botthoff.
Hallo Carsten, sei mir gegrüßt. Und am liebsten würde ich ja die Worte sofort beginnen mit einem Ausruf von Joe Rogan. Wow, was ein Wochenende, was geile Fights. Ja. Ich brenne darauf, mit dir darüber zu reden. Ich hätte am liebsten gleich Sonntagmorgen dieses Talk, Gespräch, Video, wie auch immer mit dir gemacht.
Podcast.
Wahnsinn.
Ja, unser Podcast heißt Runde 5. Vielleicht laden wir mal George Masvidal ein und den ihn dann Sekunde 5. Genau. Anstatt Runde 5.
Ja, da sind wir ja schon voll im Thema drin. Ja, ist das der erste Kampf, über den wir reden wollen?
Ich würde sagen, ja, oder?
Ja, komm, dann gib gleich Vollgas.
Ich gebe Vollgas, so wie Jorge Masvidal Vollgas losgesprintet ist auf dem Weg zu Ben Askren. Ich habe niemals damit gerechnet, im Leben nicht, dass so etwas passiert. Ich war geflasht, ich war wirklich, die Sache ist die, ich habe es gar nicht kapiert. Ich habe gar nicht gemerkt, weil, was ist da jetzt auf einmal passiert? Ne, fragen die, und auf einmal lag Ben Askren völlig ohnmächtig am Boden und Masvidal, boom, boom, haut dann noch mit Ground and Pound hinterher. Also, ey, das, ich war wirklich sprachlos. Ich bin immer noch sprachlos, wenn ich an diesen Moment denke, jetzt ohne Scheiß.
Gigantisch. Also ich habe mich ja praktisch parallel zu Ben Askren bewegt. Er ist hingefallen und in dem Moment bin ich schon aufgesprungen. Ja, es war praktisch so eine Gegenbewegung. Faszinierend und ja, absolut unglaublich. Und man hat es ja auch an der Reaktion von allen Zuschauern da in der Halle gesehen. Da hat keiner mit gerechnet. Das war ein Paukenschlag. Wenn wir jetzt gesagt hätten, das wäre jetzt ein Actionfilm, so einer von diesen alten Jean-Claude Van Damme-Movies, hätte doch jeder von uns gesagt, na, das ist jetzt ein bisschen übertrieben und so, ne?
Ja.
Aber es ist Realität gewesen. Realität. 5 Sekunden, der stürmt nach vorne und mit dem ersten, ja, mit der ersten Technik, sagen wir es mal so, in dem Fall ein Kniestoß, streckt er den dahin, der lag ja wirklich da, an was hat mich das erinnert? Wie so eine Banane. Ja? Die Arme so ein bisschen oben, die Beine so ein bisschen oben, leicht gekrümmt, aber völlig bewusstlos. Und er war ja schon bewusstlos, bevor er den Boden berührt hat. Und dann hat er noch 2 Schläge bekommen, Faustschlüsse direkt aufs Kinn. Hast du das Interview mit Ben Askren gesehen?
Mit Helwani,
ja. Er kann sich ja erst wieder erinnern ab dem Krankenhaus, wo er mit seiner Freundin gesprochen hat.
Genau, er wusste erst ab dem Krankenhausaufenthalt, dass er verloren hatte quasi, beziehungsweise, ja, also das Letzte, was er...
Mehr.
Er erinnert sich aber noch dran, dass er mit Masvidal im Käfig stand. An das erinnert er sich, aber sonst nicht mehr, wie er auf ihn zugerannt ist oder sowas.
Also für mich hat es sich so angehört im Interview, als könnte er sich an gar nichts mehr erinnern, als wäre es komplett ausgelöscht.
Aber das ist echt heftig, ne? Also dieser Move. Und eins muss ich sagen, viele diskutieren ja, war das Glück oder war das kein Glück? Nein, es war kein Glück. Es war wirklich perfide geplant. Nicht perfide, sondern es war einfach, wie soll ich sagen? Mir fällt das richtige Wort nicht ein. Aber man hat dieses Flying Knee hat man perfektioniert. Man wollte genau diese Aktion zu Beginn bringen. Es gibt Videos.
Ja, aber Entschuldigung, dass ich unterbreche. Hat der Masvidal nicht gesagt, er wollte es hundertprozentig bringen, aber er wusste noch nicht genau wann?
Das weiß ich nicht.
Er hat es ja im Interview gesagt, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Aber er hat jedenfalls gesagt, und man hat es auch gesehen, es gibt ja mittlerweile auf YouTube Videoaufnahmen, Handyaufnahmen, wo das Ding wirklich geübt hat.
Genau. Und auch Dustin Poirier hat tatsächlich so einen Chatverlauf gepostet, wie er gesagt hat, hey, Masvidal wird diesen Kampf mit einem Flying Knee starten, passt auf. Also er hat es irgendeinem Freund oder so geschrieben.
Ja.
Das ist Wahnsinn, ja. Das ist dann kein Glück gewesen, sondern ein erfolgreicher, ich will nicht sagen Gameplan, aber eine erfolgreiche Strategie.
Mhm. Ja? Wobei Masvidal sich ja wohl ein bisschen geärgert hat, dass es dann doch geklappt hat und so schnell ging.
Ja, ich denke, hätten wir Ben Askren richtig kämpfen sehen, dann wäre der Kampf auch anders ausgegangen. Definitiv.
Aber jetzt stelle ich dir die Frage, mein lieber Kampfgeist. Ist Ben Askren vielleicht überbewertet worden die ganze Zeit? Hat er, bei Bellator, als er gekämpft hat, viel Glück gehabt. Nee. Weil gegen Robbie Lawler, der Kampf, hätte auch schon nach Sekunden vorbei sein können.
Hätte das war Fahrradkette. Ein Ding.
Ja, hätte Fahrradkette. Jetzt fange ich wieder an, klug zu scheißen hier, sonst schmeißt du gleich 5 Euro ins Phrasenschwein. Ja. Aber sind wir doch mal ehrlich, da hat er doch auch schon viel Glück gehabt.
Hatte er auch Glück, als er an den Olympischen Spielen teilgenommen hat? Ich glaube nicht.
Ja, aber das heißt,
da kommt man nur mit Leistungen. Ja, klar. Er ist jetzt nicht der weltbeste Striker, aber einer der besten Ringer der UFC immer noch.
Aber in beiden UFC-Kämpfen hat er jetzt nicht wirklich überzeugt. Er hat zweimal sofort Probleme gehabt und meiner Meinung nach gegen Robbie Lawler dann zwar natürlich ein Eisenkinn bewiesen, ja. Und auch brutale Nehmerqualitäten bewiesen, aber so richtig überzeugt hatte er mich da schon nicht.
Ja, Ben Askren hat ja im Endeffekt gar nichts gezeigt im Kampf gegen Masvidal. Absolut nichts. Der Kampf ging ja nur 5 Sekunden. Nach 2 Sekunden lag Ben Askren auf dem Boden.
Ne? Also müssen wir jetzt abwarten, bis er seinen dritten Kampf macht, um dann wirklich abschließend ein Urteil fällen zu können. Ist er überbewertet? Hat er in der Vergangenheit noch Glück gehabt? Oder?
Also ich denke nicht, dass er überbewertet ist. Das Problem ist, ja, wie soll ich sagen, klar, dieses Level von der UFC, das hatte er nicht bei One oder auch nicht bei Bellator, das hat er nirgends. Aber wir dürfen einfach nicht vergessen, er war Teilnehmer an den Olympischen Spielen und da kommst
Im
du nur
Ringen,
hin. Ja,
im Ringen.
Ja, natürlich. Das heißt, wo sonst wäre? Wahrscheinlich nicht im Karate.
Bin, wenn ich ein guter Boxer bin, dass ich das auch in den Käfig umsetzen kann. Natürlich ist es ein Riesenvorteil, ein Riesenpotenzial, aber wir haben jetzt 2 Kämpfe von ihm gesehen. Den einen glücklich gewonnen, den anderen unglücklich verloren, könnte man sagen. Also ich bin gespannt auf den dritten Kampf und ob vielleicht die UFC doch eine ganz andere Hausnummer nochmal ist für ihn.
Ich würde nicht sagen, dass er den ersten Kampf glücklich gewonnen hat. Ich würde sagen, Robbie Lawler hat ihn eher unglücklich verloren, sagen wir es mal lieber so.
Zunächst aber jedes Wort auf die Goldwaage.
Nein, es macht aber schon einen Unterschied. Ich denke, dass Ben Askren im ersten Kampf richtig gut war.
Wo war er denn da gut? Der hat Glück gehabt, dass er den sofort in den Griff bekommen hat.
Die meisten wären nach dem Slam gar nicht mehr aufgestanden und B, spätestens bei dem Ground and Pound wären sie nicht mehr aufgestanden.
Frage, er hat da Wahnsinns-Nehmerqualitäten gezeigt. Aber wie gesagt,
das gehört dazu.
Ich bin jetzt schon gespannt auf seinen nächsten Kampf, ohne Scheiß.
Wer kommt denn da so alles in den Sinn? Darren Till wäre ganz interessant, ne?
Ja, weil er auch gegen Masvidal verloren hat, auch spektakulär
ja,
verloren hat.
Masvidal knockt
und
alle
total aus. Weil da ja auch so ein bisschen Hate, glaube ich, entstanden ist. Ne? Hatte sich der Ben Askren nicht so ein bisschen lustig gemacht über...
Ja.
Meine da irgendwas im Hinterkopf zu haben.
Ja, hat er. So, Darren Till, your fight was shit und so weiter, tralala. Ne, aber
das wäre doch was. Ja. Beide jetzt verloren gegen Masvidal.
Mal gucken, vielleicht gibt es ja sogar den Rückkampf gegen Robbie Lawler. Lawler kämpft ja jetzt im August gegen Colby. Hast du es mitbekommen?
Ja, habe ich natürlich mitbekommen. Und das natürlich auch eine brutale Kampfpaarung. Also,
ja.
Könnte ein Spitzenfight werden.
Aber kommen wir mal zum nächsten Kampf mit Ben Askren. Haben wir jetzt abgeschlossen. Kommen wir zum nächsten Kampf, das Co-Main-Event. Ja. Holly Holm gegen Amanda Nunes, gab es da eine wirkliche Überraschung?
Also sagen wir mal so, im Vorfeld, Holly Holm sah ja wirklich übelst austrainiert aus. Muskulös, zäh,
ja.
Kein Fett am Körper, könnte man sagen. Also für eine Kampfsportlerin schon sehr definiert. Sie hat, wenn man ihre Trainingsaufnahmen sich anschaut, ich habe im Vorfeld natürlich immer schon geschaut, bei der UFC und auch auf YouTube, die war schon fit, also sie hat einen guten Eindruck gemacht, aber viele haben gesagt, vom Gesicht her wäre sie ausgezehrt, würde einen müden Eindruck machen und so ein bisschen hat man den Eindruck dann im Kampf auch gehabt. Ich fand sie von Techniken her, das ist natürlich jetzt Kritik auf hohem Niveau, ich fand sie weniger explosiv als sonst.
Mhm.
Und sie hat dann auch angefangen, so 1-2 Anfängerfehler zu machen und das hat mich persönlich geärgert, dass da der Coach nicht schon reingebrüllt hat. Sie hat 1-2 Mal diese Kicks gemacht und hat dann aber ihre Deckung vernachlässigt und hat den Kick, das Bein auch fallen lassen. Man muss das Bein zurückziehen und gleich wieder stabil stehen. damit ich auf etwaige Konter reagieren kann. Und das hat sie nicht gemacht. Sie ist immer so ein bisschen nach vorne in den Kick reingefallen, hat die Deckung vernachlässigt. Und da habe ich schon das Gefühl gehabt, oh, gegen so einen harten Puncher wie Amanda Nunes darf man sowas nicht machen. Und bums, schlägt das Ding ein. Und ich habe gedacht, oh Gott, nein, ich habe es vorausgesehen. Schade, dass mich niemand gefragt hat.
Ja, Amanda Nunes, ich denke, unumstritten, darüber kann man eigentlich gar nicht diskutieren, ist die beste Frau, die es jemals im MMA gegeben hat. Für mich gibt es da gar keine Diskussion.
Nein, da bin ich, ich meine, ich bin ja selten deiner Meinung, nein, Spaß beiseite, wir sind uns ja oft einer Meinung.
Ja.
Und in dem Falle natürlich zu 100% einer Meinung. Es hat noch nie eine bessere Fighterin gegeben. Sie hat alle aus dem Weg geräumt und man muss sich teilweise ja sogar fragen, ob sie nicht generell der beste MMA-Fighter ist, den wir aktuell haben.
Ja, da ist das Problem natürlich, dass das Level bei den Frauen, was nicht böse gemeint ist, nicht so hoch ist wie bei den Männern. Ne, also.
Ja, zum Glück haben wir jetzt nicht so viele weibliche Zuhörer, sonst würdest du wahrscheinlich direkt gehatet werden. Aber ich gebe dir recht, bin vollkommen deiner Meinung. Aber was die Frau geleistet hat, wie sie bisher alles weggeräumt hat und auch dominant besiegt hat, durch K.O., Cyborg, Holly Holm, Misha Tate, ich weiß gerne, Ronda Rousey,
genau.
Rousey, was weiß ich, egal. Ich habe die Frau schon vergessen.
Ja, Shevchenko, Valentina Shevchenko.
Oh ja, aber da hat sie, glaube ich, nicht durch K.O. gewonnen. Ne?
Da hat sie mit Biegen und Brechen ganz, ganz knapp gewonnen, ja.
Aber das wäre jetzt der nächste Kampf, oder?
Gegen Shevchenko? Nein. Ja. Der Rückkampf gegen Cyborg, der muss her.
Oder der natürlich, aber...
Wenn Cyborg diesen Kampf will, bei der UFC 240, bestreitet Cyborg den aktuell letzten Kampf in ihrem UFC-Vertrag. Mal schauen, ob sie da einen neuen Vertrag bekommt. Dana White sagt ja. Dana White sagt aber auch, dass Cyborg diesen Kampf aktuell gar nicht will.
Kann ich mir nicht vorstellen. Ich habe ein kleines Video von ihr gesehen auf Instagram oder Facebook oder auf Schlag mich tot irgendwo, wo sie gesagt hat, ey, ich will den Kampf, das stimmt gar nicht, dass ich den Kampf nicht will.
Ja. Nein, Dana White sagt ja auch viel, wenn der Tag lang ist, ne? Das dürfen wir nicht vergessen.
Er redet halt schon viel, aber Mann, der hat halt auch viel im Kopf und drumherum und überhaupt.
Ja. Er ist der Boss, ne?
Er ist der Boss.
Wenn man es so sehen will.
Big Man im Game, ja.
Aber ich habe gerade davon gesprochen, dass Amanda Nunes gegen Shevchenko mit Biegen und Brechen gewonnen hat. Ja?
Ja?
Wir hatten bei UFC 239 noch einen Kampf, wo ein Champion mit Biegen und Brechen gerade so gewonnen hat.
Nein, was eine Überleitung.
Ja, gell?
Ich schmelze dahin, so wortgewandt, rhetorisch perfekt, wie du bist.
Ja, ne? John Jones gegen Thiago Santos. Und glaub mir, da bin ich wirklich von der Couch aufgesprungen, weil, Alter, war das ein Kampf in meinen Augen. Ich fand ihn mega, mega gut. Natürlich schade, dass Thiago Santos verletzt war. Offensichtlich verletzt war. John Jones war auch verletzt. Aber nicht so heftig wie Santos, beziehungsweise ihm hat man es gar nicht so angesehen. Ne?
Ich habe gelitten. Ich habe mit jedem Schritt, mit jedem Kick, mit jedem Punch von Thiago Santos gelitten. Ja. Aber ich feiere den Typen, weil in meinen Augen hat er echt Eier, weil der das Ding durchgezogen. Das war ein fairer Sportsmann, ein fairer Kämpfer. Der hat zu keiner Zeit aufgesteckt. Also mir hat er super gefallen. Mega sympathisch.
Ich denke, wo alle so einen Schockmoment hatten, war, als Bruce Buffer angefangen hat, die Punktvergabe vorzulesen. Und sobald dieses erste Zeichen kam, dass es eine Split-Decision wird, wo es heißt, ja, Judge Botthoff scores this contest 49-48 for John Jones. Und da wusste man schon, okay, ein Punktrichter hat auch Santos diesen Kampf gegeben. Das heißt, wer bekommt den Kampf vom dritten Punktrichter? Alter, also da war mein Puls ziemlich hoch. Aber reden wir noch ein bisschen über den Kampf. Ich muss sagen, dass ich gar nicht weiß, wie ich es genau sehe. War Thiago Santos viel, viel besser als erwartet oder war John Jones viel, viel schlechter als erwartet?
Also für meinen Geschmack habe ich mir natürlich auch Gedanken darüber gemacht. Und ich fand schon, dass Thiago Santos sehr gehemmt war durch die Verletzung. Er konnte nicht richtig nachsetzen. Das ist normalerweise eine Stärke von ihm, dass wenn er merkt, dass er seinen Gegner angeschlagen hat, dass er halt wirklich brutal nachsetzt, mit allem drauf lospfeffert, was er in den Fäusten hat. Das konnte er diesmal nicht so hundertprozentig machen. Und ich, das ist nur meine persönliche, bescheidene Meinung, ich fand John Jones etwas enttäuschend.
Ja, sehr, sehr abwartend, ne?
Hat relativ wenig auch gemacht.
Ja.
Ich hatte mir schon ein bisschen mehr Action erhofft, auch in der fünften Runde. Er hat viel abgewartet, hat sich Zeit gelassen. Also so richtig hat er mich nicht begeistert, ehrlich nicht.
Aber eins muss man sagen, wie sich John Jones bewegt hat und den Schlägen ausgewichen ist, das war schon Top-Level. Also wie ja, er sich natürlich da drin bewegt hat, wie er den Schlägen ausgewichen ist, ein Schlag nach dem anderen, das war Top-Level.
Ja, wir sprechen natürlich auch hier mit ja, wir müssen ja immer vorsichtig sein mit unseren Worten, weil wir hier über Kämpfer reden, die natürlich auf allerhöchstem Niveau Kampfsport ausführen. Aber ich finde, es war wirklich knapp von Punkten. Wenn man sich die Runden anschaut, man kann auch durchaus die ein oder andere Runde für Santos geben. Finde ich schon.
Das hat ja auch ein Punktrichter gemacht. Ich denke, niemand hätte jetzt groß gemeckert, hätte man Thiago Santos diesen Sieg gegeben. Ne? Niemand hätte gesagt, das ist unmöglich, das kann nicht sein, Robbery. Niemand hätte von Robbery gesprochen.
Ich hätte auch nicht gemeckert, weil, wie gesagt, für meinen Geschmack hat John Jones ein bisschen zu wenig getan. Er hat sich doch ausgeruht. Er hat das Ding so nach Hause geschaukelt irgendwie.
Ich dachte auch das ein oder andere Mal, John Jones geht jetzt K.O. Also das ein oder andere Mal, wo er wirklich gut getroffen wurde, dachte ich wirklich, okay, das war's. Und dieses Gefühl hatte ich, weißt du, bei welchem Kampf ich das letzte Mal so ein Gefühl hatte?
Ja, bei Gustafsson gegen John Jones.
Nein.
Beim ersten Kampf.
Nein. Sondern dieses Gefühl, oh, ein Schlag und es ist vorbei, obwohl Jones der viel bessere eigentlich ist. Bei Stipe gegen Francis Ngannou. Da hatte ich beim Zuschauen genau dasselbe Gefühl wie hier bei Jones gegen Thiago Santos. Wo ich mir dachte, oh, wenn der jetzt landet, dann war's das. Ich meine, gut, bei Stipe gegen Ngannou fand der Kampf ab der dritten Runde sowieso nur noch im Grappling statt. Aber die ersten zwei Runden, eieiei, hab ich da mitgefiebert.
Aber hat dich das nicht verwundert, dass John Jones hier nicht versucht hat, mal einen Bodenkampf zu gehen?
Nee, gar nicht mal so sehr. Mich hat seine Performance allgemein verwundert, weißt du? Ich war allgemein etwas verwundert über seine doch, ja, er war zu ruhig. Und natürlich sagt dann ein Joe Rogan, ja, John Jones ist jemand, je länger der Kampf geht, desto besser fühlt er sich. Ja, aber das war ja nicht der Fall. Ne?
Bis auf, hat er andauernd drauf gewartet, dass er nochmal so explodiert irgendwie.
Genau. Bis dieser John Jones Moment kommt. Der kam mal am Ende von Runde 3 oder 4, ich bin mir nicht mehr sicher. Aber das war's dann auch. Danach kam dann nichts mehr. Danach kam nicht mehr diese typische, klassische John Jones Performance. Und eins muss ich sagen, John Jones hat die letzten seiner Gegner alle wie Amateure aussehen lassen. Jetzt auf gar keinen Fall. Thiago Santos, ich weiß nicht, wie ein gesunder Thiago Santos in so einem Kampf ausgesehen hätte.
Ganz ehrlich, ich habe mich wirklich geärgert nach dem Kampf und habe das Erste, was ich gedacht habe, Alter, wäre der fit gewesen, was hätte das für ein Kampf werden können?
Ja, absolut.
Ich habe sogar einmal gedacht, ob der John Jones jetzt so locker macht, weil er sieht, dass der verletzt ist. Hat er natürlich nicht, aber ich habe das zwischendurch echt gedacht, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, er gibt gar nicht so richtig Gas. Er hält sich so zurück, er ist so defensiv.
Ich bin aber ehrlich, das habe ich auch gelesen. Ich finde das natürlich auch Quatsch. Ja, wieso sollte er da Mitleid im Käfig haben?
Nein, hat
er gibt gar gehabt. Keinen Sinn, weißt du?
Aber ich habe das zwischendurch gedacht, weil es hat mir einfach die Aktion gefehlt von ihm. Das Nachsetzen, das ich will das jetzt zu Ende bringen, hat mir gefehlt.
Ja. Vor allem in der fünften Runde. Ich meine, es war knapp. Das hätte er doch selber auch wissen müssen. Oder er war sich da einfach viel zu sicher.
Oder so, ja.
Ja, aber ich glaube, als er dann gemerkt hat, dass wir eine Split-Decision, da war er sich nicht mehr so sicher. Ne? Mhm.
Was man insgesamt sagen muss, beide sind sehr respektvoll, sehr fair miteinander umgegangen. Kein Murren, kein Knurren, kein Meckern, auch von Thiago Santos nicht.
Ja.
Ein sympathischer Typ, also wirklich. Er hätte ja auch sagen können, hier, aber nein, überhaupt nicht. Hat sich mit der Entscheidung abgefunden, war ein fairer Sportler, also ja, fast schon zu freundlich, könnte man sagen.
Beinahe hätte er halt auch die Überraschung geschafft, ne? Beinahe hätte er John Jones entthront. Und die Frage ist halt natürlich, woran genau lag das jetzt? War John Jones nicht fit? Oder, was wohl die allermeisten dachten, was auch so mein erster Gedanke war, er hat Thiago Santos einfach nicht ernst genommen. Er hat diese Gefahr, die von Thiago Santos ausging, nicht ernst genommen, so wie viele, viele Zuschauer, die sagten, boah, das wäre ja ein eindeutiges Ding, Jones ist zu gut. Vielleicht dachte er sich selber auch, ich bin zu gut für ihn.
Wann hat er das gedacht? Vorm Kampf oder im Kampf? Oder hat er im Kampf gedacht,
in der
Mann ist gefährlich, ich halte mich doch zurück und schunkele das Ding so nach Hause?
Ich glaube, im Trainingscamp dachte er sich, ach komm, der Thiago Santos, wieso soll ich mich da jetzt quälen? So gut ist er auch nicht. Weißt du, wie ich meine?
Ja, ja, ich verstehe das schon, was du meinst, ja.
Das war ja bei dem ersten Kampf gegen Gustafsson der Fall.
Genau, genau.
Ja. Mensch, 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 was kommt jetzt als nächstes? Jones gegen DC3, Rückkampf gegen Thiago Santos, Jones gegen, ich weiß nicht, irgendwen im Schwergewicht?
Also ich bin ganz ehrlich, ich würde mir wünschen, auch wenn es vielleicht jetzt für den einen oder anderen Zuhörer etwas weniger interessant ist als DC oder Miocic, ein Rückkampf gegen Santos. Weil ich finde einfach, der Junge hat es verdient, der hat Herz gezeigt, der hat mit dem kaputten Knie gekämpft und ich würde ihm nochmal die Chance geben.
Ja, ich denke, das wäre auch the fight to make. Problem ist, Dana White will das gar nicht.
Richtig, weil er wahrscheinlich nicht genug Pay-Per-Views sieht, sondern dann lieber doch DC, weil da ist einfach
gar
mehr
Beef. Das
die beiden haben sich so gut miteinander verstanden. Der Santos ist zu lieb.
Gar nicht das.
Top-Fighter.
Das glaube ich gar nicht.
Beef. Nee, sondern? Nee,
ich glaube einfach, Dana White hat zu sehr Angst um seinen Superstar.
Meinen Sie, er hat wirklich Angst, dass der Santos gewinnt?
Ja, klar. Guck mal, Thiago Santos spricht kein Englisch, ja? Also nur sehr, sehr gebrochen. Braucht einen Dolmetscher. So jemanden als Champion zu haben, ist rein aus Marketing-Sicht nicht die allerbeste Sache für die UFC. In so einer wichtigen Gewichtsklasse wie dem Light Heavyweight, wo John Jones seit Jahren dominiert. Verstehst du?
Und dann geht der Titel vielleicht nach Brasilien. Und nicht mehr nach United States of America.
Ja, ich meine, darum geht's ja gar nicht. Es geht um die Promo.
Sag das nicht zu laut.
Um die Promo-Möglichkeiten, verstehst du?
Ich habe schon zahlreiche Wettkämpfe in den USA gemacht, sowohl im Bodybuilding als auch im Kampfsport. Und ich kann dir sagen, denen ist es immer wichtig, dass die Kohle im eigenen Land bleibt. Das ist kein Scherz.
Ja. Ja, also ich denke, da gibt's schon einige Faktoren, die da eine Rolle spielen. Weil rein aus sportlicher Sicht hat sich Thiago Santos diesen Rückkampf verdient. Gar keine Frage.
Finde ich auch.
Klar, bei Cormier ist halt der Beef da. Das stimmt.
Ja, es bringt wahrscheinlich die besseren Einschaltquoten.
Ja.
Und ja, wie ich es eben schon gesagt habe, der Titel bleibt in den USA, das Geld bleibt in den USA. Wie gesagt, meine Erfahrung, so wie ich das kennengelernt habe in den USA, denen ist es schon wichtig, dass sie auch Titel in den USA haben. Marketingtechnisch und ist das alles schon wichtig für die.
Aber gut, das war die UFC 239.
Na, einen Kampf haben wir ja wohl noch.
Welchen?
Mr. Perfect Body und look mega nice und verdiene in Zukunft mein Geld als Model.
Ach, stimmt. Luke Rockhold gegen Jan Blachowicz. Ach, ganz vergessen. Ganz, ganz, ganz vergessen.
Rein optisch gesehen, wenn er da reinkommt mit seinem weißen Hemd und so, schon ein geiler Typ. Ja.
Okay.
No homo, ja, mal
alles
ganz
klar,
so
Matthias, gesehen. Alles klar.
Er hat auf alle Fälle noch eine zweite Karriere, wenn er da modeln kann, weil mit dem Kampfsport wird es langsam dünn.
Er ist doch sogar Model für Ralph Lauren, ne?
Ja.
Kennst du ja, oder?
Ja. Ich habe ein Poloshirt von Ralph Lauren.
Ja, du bist ja auch reich.
Ja, ich habe mir mal was gegönnt. Ich habe ja sonst nur T-Shirts von meinen Sponsoren
hier. Von Allstars.
Aber da habe ich viele, glaube ich. Da kann ich, würde ja gerne mal eins abgeben, aber ist, glaube ich, nicht deine Größe.
Ja, aber gut. Ja, Luke Rockhold, Mensch. Ich glaube, damit hat auch keiner gerechnet. Er ist ja eigentlich, zumindest war er das, ein Weltklasse-Athlet. Ne?
Ich fand, er hat auch einen guten Kampf gemacht, aber Blachowicz war einfach stark, oder? Fandst du den nicht super?
Absolut. Mega gut. Mega, mega gut.
Ich fand den wirklich, also es war mit einer seiner besten Kämpfe, die ich bisher gesehen habe.
Weißt du, was auch ganz interessant wäre? Jetzt kommt es mir in den Sinn. Ich weiß nicht, ob ich es hier im Podcast schon mal erwähnt habe, aber ich war bei der UFC in Prag, damals Cage Side.
Nein, hör auf, ehrlich.
Tatsache.
Das
weißt
hast du, glaube ich, noch nie erzählt.
Weißt du, was das Main Event war?
Blachowicz gegen Santos.
Exakt. Blachowicz hat gewonnen.
Ich bin ein Experte.
Santos hat verloren.
Ich muss mich selber auf die Schulter klopfen.
Was wäre denn jetzt ein Rückkampf der beiden eigentlich?
Wäre für Santos ein Schritt zurück, oder?
Meinst du, nachdem Jan Blachowicz gegen Luke Rockhold gewonnen hat, ehemaliger Champion?
Also der Blachowicz, ganz ohne Scheiß, der Blachowicz hat mir so gut gefallen gegen Luke Rockhold, weil ich auch Luke Rockhold eigentlich für einen guten Athleten halte. Der kann eigentlich alles. Der kann boxen, der kann kicken, der kann arbeiten, der ist top austrainiert. Und der Blachowicz hat den so abserviert, dass ich echt zwischendurch gedacht habe, der könnte, glaube ich, auch gegen John Jones antreten.
Ja, das wollen jetzt auch viele. Viele wollen John Jones gegen Jan Blachowicz. Hat halt auch eine Up-and-Down-Karriere, Blachowicz, ne? Immer mal wieder ein Sieg, dann mal wieder eine Niederlage, dann hat er wieder einen Sieg. Und ein Kampf gegen John Jones würde ich ihm auch gönnen, einfach weil er auch einen schwierigen Weg hinter sich hatte. Hat auch mal hier zwei Niederlagen in Folge, Sieg-Niederlage. Er hat jetzt aber tatsächlich, warte mal, in den letzten sechs Kämpfen hat er 5 Siege geholt. Eine Niederlage und das war eben gegen Thiago Santos.
Und das haben wir ja gesehen. Ja, keine Schande, gegen Thiago Santos zu verlieren. Top Mann.
Ja, ja.
Wie ist der Kampf eigentlich ausgegangen? Ich kann mich gar nicht so richtig, ich habe es auf jeden Fall gesehen,
Du hast doch so geschwärmt von diesem Knockout, während Thiago Santos rückwärts gelaufen ist.
Ach ja, war das Ding?
Genau. Im Rückwärtsgang der Knockout.
Kann natürlich auch passieren, aber gehen wir mal davon aus, das ist wirklich ein Kampf gewesen von zwei Top-Leuten, dann kann man natürlich auch mal so verlieren.
Ja.
Aber der Blachowicz, und das ist ja das Tolle, hat ja seine Niederlage super weggesteckt, scheint stärker denn je zurückzukommen, wieder am Start zu sein und hat gegen Luke Rockhold mich wirklich begeistert. Guck mal, der hat Kicks gemacht. Das habe ich gar nicht auf dem Schirm gehabt bei ihm.
Ja. Er war echt mega gut. Luke Rockhold, seine letzten Kämpfe. Ich erinnere mich, sein letzter Kampf war der Kampf gegen Yoel Romero. Ne?
Hat er auch verloren, aber ich habe mir natürlich auch gesagt, gegen Yoel Romero kann man natürlich auch mal verlieren.
Ja, und danach hat er einen Knutscher bekommen von Yoel.
Ja, dann hatte ich auch. Naja, wo die Liebe hinfällt. Ne?
Ja. I love you. Kennst du das?
Ja, es war etwas verwirrend.
Aber ja, Mensch, das war jetzt die UFC 239.
Aber Carsten, mein lieber Freund, eine Sache muss ich unbedingt noch loswerden.
Oh.
Hast du die Prelims gesehen?
Welchen Kampf genau?
Ah, da war dieser eine Asiate. Ich muss gerade mal meine Seite aufmachen hier bei der UFC. Mann, der hat ja auch einen Fight da hingelegt. Das war ja, also eine K.O. hingelegt.
So, meinst du zufällig Yadong Song?
Song Yadong, ja, 21 Jahre alt.
Ja.
Ey, hast du das Ding gesehen? Ein geiler Knockout. Ein Wahnsinnstyp, ehrlich.
Ja, leider habe ich es gar nicht gesehen, ehrlich gesagt.
Toll, der war echt toll.
Ja?
Also musst du dir mal anschauen, bitte, sei so lieb. Toller Knockout, ja, ein toller Sportler, 21 Jahre alt, übelst brutal austrainiert.
Ja.
Kommt mega sympathisch rüber und eine Explosivität, eine Schnelligkeit. Boah, also mir hat's Hammer gefallen, ich bin gespannt.
Ja,
und das waren auch die Worte von Joe Rogan, was da in Zukunft auch auf uns zukommt, weil mit 21 Jahren so ein Paket dahin zu bringen, war schon geil.
Absolut.
Und wer mich auch total begeistert hat, Das war der Arnold Allen.
Mhm.
Ich glaube, Engländer oder Ire oder wo kommt er her?
Ja, England.
United Kingdom, meine ich, genau, wäre es gewesen.
Großbritannien.
Und der hat ja gegen den Gilbert Melendez gekämpft. Das ist ja auch eigentlich so ein ewig im Business drin. War ein guter Kampf. Aber dieser Arnold Allen, was der an Serien, an Schlagserien hingelegt hat, an Kombinationen, das fand ich schon echt beeindruckend. Also der hat mir vom Stand-Up, vom Striking richtig gut gefallen. Auch übelst durchtrainiert, der Typ. Also auch so ein Luxus-Body. Hat, glaube ich, bisher erst einen Kampf verloren, 14 Siege. Ja, ich bin gespannt. Also auch der, wirklich super Athlet. Und da bin ich mal gespannt, was da noch in seiner UFC-Karriere so auf uns zukommt. Also es sind zwei Jungs. Wer Zeit hat und vielleicht den UFC-Fight-Pass hat, soll sich die beiden Kämpfe auf jeden Fall anschauen. Hat mir super gut gefallen.
Ja, man muss noch dazu sagen, er hat mitunter eine der längsten aktiven Winstreaks im UFC-Federgewicht. Er hat 6 Siege in Folge. Zabit hat 5, Alex Volkanovski 5. Ja, Max Holloway 12. Ne? Da vorbeizukommen wird schwierig. Mhm. Aber er ist 25, 6 Siege in Folge im Federgewicht. Also da aus dem, den muss man beobachten, sagen wir es mal so.
Ja. Dieser Chinese mit 21, ey, also der hat mir gut gefallen. Und dieser Knockout, den er da gemacht hat, also eine krachende Rechte, die da eingeschlagen hat, super geil. Schau dir das mal an, wenn du Zeit hast. Es wird dein Kämpferherz erfreuen.
So, das war aber jetzt die UFC 239.
Jawohl.
Das nächste Event ist relativ langweilig, weißt du das?
Ja, leider.
Also,
aber ich werde es trotzdem.
Ja, klar. Wir bezahlen ja dafür, dass wir es gucken können. Also, nächste Fight Night, Jermaine Duronomy, kennen einige von euch wahrscheinlich noch, gegen Espen Ladd. Im Co-Main-Event, darauf freue ich mich aber tatsächlich, ne? Weißt du, wer kämpfen wird?
Co-Main-Event?
Das California-Kid.
Ach, genau. Der Faber macht es
comeback. Genau. Uriah Faber kommt zurück in die UFC und wird sein Comeback feiern. Was heißt Comeback, ne? Also... Ja, also...
Ja, ist schon ein Comeback. Ich meine, ist ja auch so ein bisschen Legendenstatus.
Ja.
Ich glaube, der hat über 40 Kämpfe hinter sich.
Ja.
Auch einige davon bei der UFC. War davor schon Champion bei diesem kleineren Verband. Wie heißt er da? WEC oder so?
Ja, genau.
WEC, da war er, glaube ich, mal Champion. Ja, auf alle Fälle... Ich habe ihn immer gerne kämpfen gesehen. Also er hat immer abgeliefert, hat immer Vollgas gegeben. Da kann man sich auf jeden Fall drauf freuen. Ja. Aber ich habe die Befürchtung, es geht in die Hose.
Naja, mal gucken. Ich freue mich einfach, ihn mal wieder zu sehen. Er hat tatsächlich so einen Legendenstatus, das stimmt schon. Er hat auch viele Leute hochgebracht. TJ Dillashaw zum Beispiel, Team Alpha Male allgemein.
Das Aber stimmt, ja.
Duronomy kennt die meisten wahrscheinlich davon, dass sie, ja, wie soll ich sagen, gegen Holly Holm den Titel gewonnen hat und den Titel wieder verloren hat, weil sie nicht gegen Chris Cyborg kämpfen wollte.
Ja, komisches
Ding. Das war ja auch eine ganz...
Ist Nummer 1 im Bantamgewicht, ne?
Ja.
Aber weißt du, wer auch gut kämpft? Wer glaube ich, immer ganz gut abliefert hier, der ist auch im Event dabei. Das ist dieser Dariush, so ein Iraner. Der macht gute Kämpfe. Und der Josh Emmett kämpft auch. Der macht eigentlich auch immer gute Sachen.
Mirsad Bektic macht auch gute Kämpfe.
Genau, der kämpft ja gegen den Josh Emmett.
Ja.
Und der Emmett ist der gegen den Dings da auch den Kiefer hat gebrochen bekommen. Mann, diese ganzen Namen. Jeremy Stevenson, ja, da hat er doch den Kieferbruch gehabt und danach kam er aber, hat ein super Comeback gehabt, ist dann zurückgekommen. Aber mit dem Mirsad Bektic, das ist auch ein guter Typ, hat auch super Kampfrekord, also ich glaube auch erst einmal verloren. Das ist schon ein geiler Fight. Also für Insider ist das schon eine gute Sache.
Hast du gesehen, welcher Kampf heute für UFC 242 angekündigt wurde?
Nein, habe ich nicht gesehen.
Paul Felder.
Okay.
Gegen Edson Barboza.
Oh.
Ja, Die
Ja, aber
werden.
Barbosa hat auch in der Vergangenheit auch immer ein bisschen Pech gehabt, ne? Er
Ja, immer
ist.
gegen starke Ringer, ne?
Ja.
Und dann gegen Justin Gaethje, den hat er auch annocken können, ging dann aber selber K.O.
Ja,
Ja,
ja.
mal gucken, ne?
Das war auch
Also,
ein geiler Fight, ein geiler Fight.
ja, jeder Kampf von Gaethje ist geil, ne? Kann man nichts sagen.
Das stimmt, das ist echt eine Kampfsau,
Ja, Matze. Ich würde sagen, das war's ja schon eigentlich, ne?
ja, ich glaube, wir haben die wichtigen Sachen besprochen. Es war auf alle
Jawohl.
Fälle, ja, eigentlich war es ein Mega-Event. Das Einzige, was man sagen könnte, es ging so schnell zu Ende. Es war so schnell rum.
Ja, ne, vor allem viele Knockouts.
Ja, das
Überraschend
ginge.
viele Knockouts.
Und brutale Knockouts fand ich. Also
Also das
wirklich
Masvidal-Ding, oh, und Rockhold auch. Also das war auch böse.
tolle Techniken. Ja, ein super linker Haken. Auch wie gesagt, im Prelims habe ich eben schon gesagt. Und auch von Amanda Nunes, der Kick, das war kein Glücksding. Das hast du wirklich gesehen von der Bewegung
Ja.
her. Das war einfach nur geil. Und ja, Wahnsinnskämpferin. Bin gespannt, wie das weitergeht. Und wir können eigentlich nur hoffen, dass Chris Cyborg den Rückkampf annimmt.
Hoffentlich.
Weil das
Ja.
könnte nochmal eine spannende Geschichte werden.
Wenn sie dann nicht wieder wie Rambo reinläuft.
Ja, wobei, glaube ich, im Moment jeder der Meinung ist, dass Amanda Nunes nicht zu schlagen ist.
Ja,
Die Frau
absolut,
ist
absolut.
Vollgas.
Spätestens seitdem sie Cyborg besiegt hat.
Ja.
Davor galt Cyborg als die Unschlagbare, jetzt ist es Nunes.
Ja. Und eins müssen wir natürlich noch ansprechen, oder eine Frage habe ich noch an dich. Hast du mitbekommen, was der Santos für eine Verletzung hat? Ist es das Kreuzband? Ich habe jetzt gar nichts mehr
Der
gelesen.
hat fünf Verletzungen oder so.
Was?
Ja, ich lese es mal kurz vor. Es sind halt englische Bezeichnungen, ne? Ich such's mal eben raus. Also
Scheiße.
der ist auf jeden Fall, wie soll ich sagen, ganz gut verletzt. Also, vier Sachen. ACL, was ist das? Weißt du das?
Das muss Kreuzband sein, oder?
So, dann das MCL.
Meniskus?
Nee, Meniskus ist nochmal separat.
Ach.
ACL, MCL, PCL und Meniskus.
Okay, dann ist Kreuzband kaputt, das Innenband ist kaputt, aber ich will mich jetzt nicht verplappern, aber anscheinend sind alle Bänder abgerissen und der Meniskus im Arsch.
So, ich google einfach mal kurz.
Scheiße, das kann natürlich für
Also,
so jemanden das Karriereende sein,
ja.
ne? Ah, das tut mir in der Seele leid.
ACL ist hier scheinbar ein gerissenes Kreuzband.
Ja, das hatten wir gesagt.
So, jetzt gucken wir kurz MCL.
Innenband.
Innenbandriss, exakt. So, und jetzt noch PCL. Hinterer Kreuzbandriss.
Ah, oh, beide Kreuzbänder durch.
Und halt
Scheiße.
sein Meniskus.
Na, der Meniskus ist dabei kein Drama mehr. Aber die Kreuzbänder, ah, das tut mir in der Seele weh, ehrlich.
Ja,
Scheiße.
also der hat da ordentlich einstecken müssen.
Also den werden wir jetzt erstmal ein Jahr nicht sehen.
Ja, vermutlich, ja.
Nicht jeder kann solche Wunder vollbringen wie Tony Ferguson. Deswegen feiere ich den Typen ja auch so. Wie kann einer so nach so einem Kreuzbandding so schnell wieder fit werden wie Tony Ferguson? Also
Ja.
unglaublich.
McGregor aber auch. Wie schnell McGregor zurückgekommen ist bei seiner Verletzung. Hast du mal seinen Film gesehen?
Habe ich gesehen, ja.
Da haben sie ihn ja gezeigt mit seiner Verletzung, wie schnell er wieder zurückgekommen ist. Das ist natürlich auch krass.
Es zeigt uns wieder, was dieses Fight-Business doch für eine brutale Sportart ist.
Ja.
Gerade Kreuzbandriss, GSP, auch Kreuzbandriss,
Ja.
George St. Pierre, auch wieder zurückgekommen. Auch da gibt es geile Videos drüber, wie der sich zurückgefightet hat, wie der trainiert hat.
Ja.
Ja, das sind alles schon harte Hunde und man kann das nur bewundern, wenn jemand so eine schwere Verletzung hat, wenn er dann wieder zurückkommt. Vor wenigen Jahren war so ein Kreuzbandriss noch das Sportler-K.O., war noch vorbei mit der Karriere.
Absolut. Absolut.
Ja, wirklich schlimm. Und was wir auch nicht angesprochen haben, fällt mir gerade noch ein, wenn noch der ein oder andere zuhören möchte, was so in den Zuschauerrängen passiert ist. Du hast ja ein kurzes Video
Ja.
darüber gemacht, auf deinem
Ja.
YouTube-Kanal kann man sich das reinfahren. Diaz und Khabib sind mal wieder aneinander geraten.
Ja, ein bisschen, wie soll ich sagen, bisschen Show, einfach Show. Nate Diaz will den Kampf gegen Khabib. Vor 5 Jahren hat er ihn abgelehnt. Jetzt riecht Nate Diaz seine Chance. Aber ganz ehrlich, Khabib ist die Nummer 2 Pound for Pound. Nate Diaz ist in keiner Gewichtsklasse in den Top 15.
Ja, ich bin vollkommen bei dir.
Da brauchen wir gar nicht drüber reden, weißt du, wie ich meine?
Ja.
Nate Diaz ist ungelogen. Ihr werdet Nate Diaz in keiner Gewichtsklasse außer UFC finden. Ihr könnt gerne drauf gucken, UFC.com, Rankings, Nate Diaz überall raus, einfach weil er seit zu lange inaktiv war.
Ne? Ja, das ist ja auch das, was mich immer so ärgert, wenn die Leute die ganze Zeit nur labern und nicht kämpfen. Geht mir halt auf die Nüsse. Wobei ich den Diaz immer gerne gesehen habe. Auch seinen Bruder, Nick Diaz.
Ja.
Aber dieses ständige Labern und dann doch nicht kämpfen, das geht mir halt auf die gut. Eier.
Zu seiner Verteidigung bei UFC 230 hätte er gegen Dustin Poirier kämpfen sollen. Poirier hatte sich verletzt, aber gut, dann hatte sich Nate Diaz geweigert, gegen wen anders zu kämpfen. Also, naja.
Sag mal, ich glaube, er war ganz froh, weil dann hat er wieder eine Zeit lang, die er rumbringen kann, ohne zu kämpfen. Und
bekommt sein Geld trotzdem, vermutlich.
Ja, deswegen, das. Aber schauen wir mal, jetzt ist ja ein Kampf angekündigt und das wird kein einfacher Kampf für ihn. Das sage ich dir auch gleich.
Ich würde sagen, wir reden dann andermal drüber, aber ich habe jetzt schon so meine Prognose, ja.
Ja, werden wir machen.
Jo, Matthias, vielen Dank für deine Zeit.
Und für dich doch immer, lieber Carsten.
Oh, danke schön.
Jetzt und für unsere Zuhörer erst recht.
Ja, das für die machen wir das ja eigentlich. Ne?
Ja, natürlich.
Ja, also, vielen Dank, Leute, fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hoffe, euch hat diese Episode gefallen. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Morgen, Mittag oder Abend, je nachdem, wann ihr halt euch diesen Podcast anhört. Und ja, Matthias, Abschlusswort gehört wie immer dir.
Ich freue mich schon auf die nächste große UFC-Veranstaltung und vielleicht kommt es ja dann tatsächlich mal dazu, dass du mich besuchst und dann werden wir direkt im Anschluss daran mal ein knackiges YouTube-Video machen. Auf alle Fälle freuen wir uns auf die nächsten Events und freuen uns darauf, wenn ihr wieder zuhört. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Ciao, ciao.